Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Inside Out. Mein Name ist Markus. Ich begrüße heute meinen lieben Kollegen Matthias.
Hallo, Markus.
Hallo, Matthias. Und wir haben heute ein Thema, das gerade in diesen Zeiten sehr aktuell ist und auch sein könnte, nämlich das Thema Mediation.
Warum, Markus, ist das Thema so aktuell und was ist das, was geht es eigentlich bei Mediation?
Also warum habe ich es aktuell genannt? Weil wir in einer Zeit gerade sind, die sehr viel von Gegensätzen geprägt ist, von verschiedenen Parteien, die gegenüberstehen, oft auch unversöhnlich. Und Mediation ist ja ein Mittel oder eine Methode, um Hilfe in Verfahren, in Situationen zu bekommen, ja, dem Ganzen einen Raum und einen Rahmen zu geben, um Augenhöhe herzustellen, um mit Machtkampfdynamiken besser umgehen zu können und auch als Hilfsmittel, um mal die Perspektive wechseln zu können und sich in die Schuhe der jeweils anderen Partei zu stellen.
Also eigentlich ein Mittel, eine Methode, ein Rahmen, um zu verhandeln, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und dazu einen Dritten zu benutzen, der neutral ist. Ja. Würde dazu ein Filmbeispiel einfallen, wo man sagt, da wäre Mediation eigentlich gut oder da kommen wir genau in dieses Thema rein?
Es gibt einen schönen Film, der ist schon relativ alt, Der Rosenkrieg fällt mir dazu ein, mit dem Michael Douglas und der Kathleen Turner, meine ich. Und da geht es darum, dass sich ein liebendes Ehepaar im Lauf der Zeit zerstreitet und die leben in einem riesigen Haus mit einer großen Eingangshalle, die eine wichtige Rolle spielt in dem Film, und bekämpfen sich da ja bis aufs Messer, muss man sagen. Und das Ganze endet nicht gut. Die teilen das Haus auf und haben da wie so Kampfzonen, könnte man schon sagen. Und es gibt eben keinen neutralen Raum, wo sie sich mal treffen, um zu sprechen. Und was ist das schlimme Ende? Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Sie streiten sich und sie, glaube ich, streiten sich um den Kronleuchter in dieser Eingangshalle, in der besagten. Und sie stürzen mit diesem Kronleuchter ab. Und die letzte Szene, die ist dann besonders eingängig. Der Michael Douglas versucht nochmal im Sterbenskampf zu ihr rüberzufassen und sie schlägt seine Hand weg und dann ist der Film aus. Also das ist jetzt der Film, da könnte Mediation nicht schaden.
Und wir sehen ja auch an dem Film schon mal ganz gut, dass die Mediation auch ein Verzicht auf den Lustgewinn am Zerstören bedeuten würde. Und das ist mit auch schon etwas, warum Mediation manchmal schnell angeregt wird, aber schwierig umzusetzen ist, weil es bedeutet für die Beteiligten ein Verzicht. Und die Lust, die aggressive Lust, der aggressive Schwung, den man kriegt, den anderen schmähen zu können, ihn vernichten zu wollen, ihn zu demütigen, sozusagen einen Vorteil zu gewinnen oder ihm ja keinen Vorteil zu ermöglichen. Also diese destruktiv-aggressive Lust hat etwas so Belebendes und etwas so Motivierendes, dass dagegen diese nüchterne Einsicht, wir beide hätten mehr davon, wenn wir uns über das Haus einigen würden, wenn wir unsere Besitztümer teilen würden, wenn vielleicht sogar der eine bleiben dürfte, der andere ausgezahlt würde. Dass also dieser Gewinn, den man haben könnte, diese nüchterne Einschätzung des Vorteils, oft ausgeschlagen wird, weil die emotionale Bedürfnis, den anderen am Boden zu sehen, so groß ist.
Mhm. Ich denke gerade an einen Satz, den wir, als wir überlegt haben, warum uns das Thema interessiert und was wir dazu sagen wollen, hast du einen schönen Satz mal formuliert. Du hast gesagt, das ist wie eine befriedete Insel. Und an das musste ich gerade denken, in diesem großen Haus, in diesem Film des Rosenkriegs. Die hätten so eine gemeinsame Insel, so eine neutrale Zone, würde man im Change sagen, ja, eine neutrale Zone gebraucht, wo sie sich mal treffen können, ohne die Beschwerung durch das, worum man da jetzt streitet oder was man da glaubt, verteidigen zu müssen.
Das ist ja auch interessanterweise genauso in der Mediation. Also wenn es denn gelingt, zusammenzukommen, dann gibt es eine Art befriedeten Raum. Das heißt, in dem Moment des Sich-Treffens, in dem Raum, wo man zusammensitzt, verpflichten sich alle Beteiligten, Angriffe, Polemiken, Tiraden zu lassen, sondern sich wirklich auf das, worüber man sich einigen will, zum Beispiel, wie man dieses Haus aufteilen will, wie man mit dem Besitztum umgehen will, sich zu konzentrieren und jegliche Seitenbemerkung sein zu lassen. Das ist besonders stark in der juristischen Variante der Mediation, wo es ein ganz striktes Verbot gibt, sich über die emotionale Bedeutung, die vielleicht der Besitz hat oder warum man sich so gestritten hat oder wieso es zur Trennung kam oder wer der Böse ist, eine Art Verbot, sich darüber zu unterhalten. Und es ist eine ganz klare nur Ausrichtung auf, was sind die Dinge wert, wer hat einen Anspruch drauf, wie kann man sich darüber einigen. Und der neutrale Dritte ist hier sozusagen wie ein Schiedsrichter, der sowohl die Sache im Auge hat, als auch die Beteiligten quasi bändigt. Mhm. Und auf diese Weise versucht, diesen Raum herzustellen. Übrigens, interessanterweise, wenn man auch an zerstrittene Paare weiterdenkt, manchmal tut es Paaren gut, dass sie, wenn sie untereinander auch wieder in einen Kontakt kommen wollen, wo nicht immer die Streitthemen sind, dass sie sagen, es gibt einen Raum im Haus, wo wir uns treffen, wenn wir über strittige Themen reden wollen. Das ist aber nicht das Schlafzimmer, nicht das Esszimmer, vielleicht ist es eine Diele, eine unter dem Kronleuchte, aber etwas, wo man sozusagen einen Ort festlegt und auch so wie ein geschützter Raum, wo etwas Strittiges auch festgehalten wird und nicht überall infiltriert.
Mhm. Da würde mich jetzt interessieren, Matthias, gibt es, jetzt hast du eine räumliche Ebene genannt, gibt es auch sowas wie eine sprachliche oder einen Sprachcode? Ich denke jetzt gerade an das, was ich mit Martina, meiner Frau, dann, wir haben so ein Ritual, wenn wir da uns verhaken, dann weiß irgendjemand von uns, sagt dann, okay, du hast recht und ich bin schuld und dann lachen wir beide. Und irgendwie ist das auch so wie so ein verbaler Raum oder so eine Markierung, jetzt könnten wir auf diese befriedete Insel gehen. So war jetzt gerade meine Anmutung, als du das erzählt hast.
Damit wird ja der Diskurs zwischen euch durch diesen Moment der Ironie auf eine, wie wir sagen würden, Metaebene gehoben. Also man ist nicht mehr in der direkten Auseinandersetzung, man ist nicht mehr auf der Theaterbühne, sondern man ist in der Loge im Theater und schaut auf die Bühne und die Handelnden runter. Was machen wir beide da? Und in dem Moment, tatsächlich ist der Humor auch etwas Wichtiges, der Abstand ermöglicht, kann man sozusagen über das Strittige besser reden, als wenn man im Streit ist. Man kann sich oft nicht gut einigen im Streit, sondern eher, wenn man mit etwas Abstand über das Strittige nachdenkt. Und natürlich versucht auch Mediation genau dieses Moment des Nachdenkens und nicht des Kämpfens zu etablieren. Deswegen ist es eine ganz wichtige Grundregel bei der Mediation, der Geregelten, die mit einem neutralen Dritten, dass es eine Kampfpause gibt oder ein Machtkampfverbot. Mhm. Das heißt, während, wie in Tarifverhandlungen, während die Tarifverhandlungen laufen, wird nicht gestreikt oder wird kein Machtkampf gemacht. Während man miteinander verhandelt, darf nicht gleichzeitig gegeneinander geschossen werden. Während Friedensverhandlungen sind, ruhen die Waffen. Gibt es einen Waffenstillstand. Wenn die Mediation nicht erfolgreich verläuft, man sich nicht einigen kann, können alle wieder zu den Waffen greifen oder zu den Anwälten und zu den Unterlassungsklagen. Aber während dieser Zeit ist ein Raum des Friedens. Das ist eine ganz wichtige Grundbedingung. Und das fällt manchen Beteiligten gar nicht leicht, aus dem Machtkampfmodus in den Verhandlungsmodus zu gehen. Das ist aber ein ganz entscheidendes Element der Mediation.
Mhm. Jetzt sind es ja, wir sind ja so mitten in der Definition. Was ist eigentlich Mediation? Woran erkenne ich eine Mediation? Jetzt wissen wir ja, wir sind ja auch eine psychodynamische Beratung. Wo würdest du denn da noch Unterschiede festmachen? Oder gibt es denn eine klassische Mediation und gibt es sozusagen die psychodynamische Variante davon?
Ja, das ist, finde ich, eine gute Frage. Also ich glaube, allen Mediationen ist die Grundlage klar. Eine Verabredung klarer Regeln, die wir gerade schon benannt haben. In der Regel auch Einzelgespräche zunächst mal, wo die Perspektiven jenen des Beteiligten erfasst werden, aber auch der Verhandlungsspielraum ausgelotet wurde. Zu welcher Möglichkeit, zu welchem Nachgeben wäre eventuell jeder Beteiligte bereit und kann er auch in irgendeiner Weise die Berechtigung des Perspektive des anderen nachvollziehen? Also wir regen da auch schon die sich hineinversetzen in den anderen an. Und mit dieser Vorbereitung geht man dann in das gemeinsame Gespräch, das sehr stark moderiert wird, das sehr stark jetzt sind Sie dran, was ist genau der Punkt, auf wo wollen Sie sich einigen, welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Und zum Teil ist der Mediator auch jemand dann, der zum Beispiel das zusammenfasst, der die Möglichkeit nochmal unterscheidet und ähnliches. In der klassischen juristischen, die ich vorhin erwähnt habe, ist es sozusagen, besteht der Witz gerade darin, das Emotionale auszuklammern. Mhm. In der psychodynamischen Mediation würden wir der emotionalen Ebene einen eigenen Raum geben. Wir würden sagen, worüber müssten wir hier sprechen, bevor wir zur Sache kommen? Welche Verletzung, die Herr A. Sie von Frau B. erlitten haben, möchten Sie, dass Frau A. versteht und umgekehrt, bevor wir das anerkennen und dann ruhen lassen können? Also es gibt manchmal so einen Raum, in dem es in Ordnung ist, aber mehr auch wieder in dem Sinne, was soll der andere über Sie verstehen und nicht eine Wiederauflage eines alten Gefechtes. Und hier ist es auch so, dass der Mediator, weil er in der Rolle eines psychodynamischen Beraters ist, auch den Widerstand gegen eine Lösung thematisieren kann. Zum Beispiel, Sie verhaken sich jetzt in diesem kleinen Detail, wer das Beistelltischchen in der Aula kriegen soll und in der Lobby. Und wo da geht es eigentlich darum, wie Sie mit dem Problem des Kronleuchters umgehen wollen. Und Sie vermeiden das eine, weil das andere so offensichtlich so schwierig ist. Mhm. Also, oder wenn Sie jetzt an der Stelle wieder diese Kränkung setzen, ist doch klar, dass Ihr Gegenüber auf keinen Fall einlenken wird. Also der Mediator wäre auch einer, der den emotionalen Prozess, der eine Lösung verhindert, in gewisser Weise mitthematisiert, aber immer wieder mit dem Fokus, was ist Ihr gemeinsames Interesse?
Mhm. Könnte man sagen, geht mir jetzt gerade so durch den Sinn, ich habe es vorher erzählt, ich habe sozusagen zur Einstimmung in einen vergangenen Podcast von uns reingehört, wo ich mich so sehr gefreut habe, als du mit Sina zum Thema Mentalisierung gesprochen hast und ein tolles Rollenspiel gegeben hast. Und da hat die Sina ja auch dieses Thema Mentalisieren, Perspektivübernahme. Könnte man sagen, dass Mediation sowas wie psychodynamische Mediation wie moderierte Perspektivübernahme und Mentalisierung ist?
Ja, das finde ich eigentlich sehr clever. Das könnte man wirklich sagen. Es würde nicht damit antreten, aber wenn man so nachdenkt, könnte man sagen, ja, es zwingt gewisserweise die Beteiligten, die Perspektive des anderen mitzunehmen, mitzudenken, wenn sie selber ihre Interesse realisieren wollen. Und dadurch, wir wissen ja, wenn wir in Kontakt treten und wenn wir die Perspektivübernahme schaffen, sinkt auch die Vernichtungswut gegenüber dem anderen. Mhm. Markus, vielleicht wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir aus unserem Berateralltag auch mal ein Beispiel bringen würden. Hast du denn etwas, wo in letzter Zeit du Mediation angewandt hast oder wo du in eine Mediatorrolle kamst? Hättest du da ein Beispiel?
Also mir fällt eines ein. Und zwar war das eine Projektgruppe und eine Geschäftsführung, die ich in einem längeren Prozess begleite. Da geht es um eine Organisationsentwicklung. Und ich hatte das Angebot gemacht in einem Workshop. Es gibt so freie Verfügungszeit, man könnte so sagen, so eine Coaching-Zone. Und wer aus dem Projektteam einen Bedarf hat, der kann mich gerne als Ressource nutzen, um irgendwie in den Sparring zu gehen oder ein Problem zu betrachten. Und wir hatten eine bestimmte Uhrzeit ausgemacht und ich war zu der Uhrzeit dann da und dann saß da nicht eine Person, sondern ganz viele aus dem Projekt. Und ich dachte mir, hoppala, was ist da jetzt los? Und es stellte sich halt raus, dass eine Entscheidung oder eine noch nicht getroffene Entscheidung in diesem Transformationsprojekt irgendwie zur Unsicherheit und auch zur Unzufriedenheit in dem Projektteam geführt hatte. Ja, also es gab Zusagen von der Geschäftsführung und ja, die Umsetzung hatte sich da einfach zeitlich hingezogen. Und wir konnten da schön rausarbeiten, dass es doch Sinn macht, sich erstmal die ganze Perspektive anzuhören, zu beleuchten. Was ist eigentlich das Problem? Warum wird das Ganze gerade so emotional? Warum sitzt da jetzt nicht die eine Person, die von mir ein Coaching haben wollte, sondern mehrere? Und wir haben dann schön diskutiert und ich habe dann die Frage gestellt, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass die Geschäftsführung so handelt, wie sie handelt? Und dann wurde es so still und ein Stück weit nachdenklich. Und dann haben die ganz viele Möglichkeiten gesammelt, bis jemand sagte, vielleicht haben die ja schon eine Lösung und sie konnten es bloß noch nicht sagen, weil sie nicht abgestimmt ist, mit wem auch immer, mit einem der Stakeholder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir doch Folgendes sagen. Ich werde jetzt hier keine Pendeldiplomatie betreiben, sondern mein Vorschlag wäre, ich rede mit der Geschäftsführung und wir machen einen Gesprächstermin mit der aus. Und das hat dann auch stattgefunden. Und es war dann tatsächlich so, es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, die Geschäftsführung konnte noch nicht kommunizieren, weil sie noch was abstimmen musste. Da ging es auch um finanzielle Mittel. Und eigentlich war alles in trockenen Tüchern und es hat sie in Wohlgefallen aufgelöst, mit großer Erleichterung auf beiden Seiten und auch mit so einer Lessons learned. Der Geschäftsführung war nicht klar, dass sie hätte schneller oder mehr über den Prozess kommunizieren sollen. Und den Projektmitarbeitern, die waren nicht in der Lage zu denken, dass in der Rolle der Geschäftsführung auch noch andere Dinge eine Rolle spielen und andere Stakeholder.
Also die Geschäftsführung hat ein bisschen gescholzt,
sozusagen. Vielleicht könnte man das so bezeichnen. Ja,
also interessant. Du hast ein wichtiges Element da auch gesagt, nämlich Pendeldiplomatie.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was wir sehr schätzen und was ja in der Mediation darin besteht, dass man oft auch im Vorfeld einer Mediation erstmal auslotet, ob es überhaupt zu einer Mediation kommen könnte, indem man mit den verschiedenen Beteiligten spricht. Du hast das ja ein wenig hier gemacht. Du hast erst mit den Mitarbeitern gesprochen und dann hast du die Geschäftsführung auch dafür gewonnen. Also du hast ein bisschen Pendeldiplomatie gemacht. Woher kommt denn der Begriff?
Also wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, hat diesen Begriff der Henry Kissinger, der die Größe der Außenpolitik und Sicherheitspolitik mit in die Welt gebracht.
Ja, genau. Er ist ja damals noch unter Nixons Zeiten, hat er einen der vielen letztlich gescheiterten Versuche gemacht, zwischen Israeli und Palästinensern zu vermitteln. Und ich glaube auch zwischen Israeli und arabischen Staaten damals. Und er ist immer hin und her geflogen. Und das war dann die Panel mit Diplomatie, die zumindest dann dazu beigetragen hat, dass kein neuer Konflikt aufgeflammt ist. Und das bestand genau darin, dass er immer wieder die Botschaft des einen zum anderen brachte. Und so nennen wir auch ein wenig vermessen die Rolle des Mediators im Vorfeld sehr oft eine der Pendeldiplomatie. Mhm. Also wenn sie noch nicht an einen Tisch sich setzen können, die Zerstrittenen, dann muss man jetzt von einem zum anderen gehen und sagen, also da gäbe es ja die Möglichkeit und der sieht es so. Und auf diese Weise kommt man dann auch manchmal zu einem gesichtswahrenden Verhandeln, weil das Gesicht zu wahren ist für alle Beteiligten oft das Schwierige. Wenn ich immer auf jemanden eingeschlagen habe, wieso kann ich plötzlich mit ihm am Tisch sitzen? Wie können irgendwie die Russen und die Ukrainer an einem Tisch sitzen, wenn sie so miteinander sich bekämpfen mussten? Was braucht es da auch in so einem Fall zum Beispiel natürlich an Vorarbeit und an Pendeln, bis sich sehr verfeindete und verbitterte Gegner zugunsten der Sache an einen Tisch setzen können?
Es gibt übrigens, fällt mir gerade ein, nur ein Beispiel, von dem die meisten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeitswelt betroffen sind und das gar nicht so mitbekommen. Die Tarifverhandlung, erinnere ich mich gerade, in einem Konzern, ist klassische Pendeldiplomatie, wenn sie gut gemacht ist. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, da sitzen wirklich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in zwei verschiedenen Räumen in dem gleichen Gebäude und es gibt einen dritten Raum, wo man sich dann immer wieder trifft und man zieht sich wieder zurück.
Ja.
Und die Kuriere sozusagen betreiben dann Pendeldiplomatie und loten dann jeweils aus, wann trifft man sich wieder in dieser neutralen Zone oder in diesem dritten Raum.
Und da gibt es ja auch die Schlichtung.
Ja.
Die Schlichtung, wenn sie sich nicht einigen können und einen Schlichter anrufen, der dann vermitteln soll. Und das ist ein genau in der Regel auch ein Mediator. Mhm. Der Schlichter oft ein pensionierter Politiker oder jemand anders mit einem öffentlichen Nimbus. Unvergesslich Geißler, als er in der Stuttgart 21-Kausa zwischen der Bahn und dem Staat und den Bürgern und Bürgerinitiativen vermittelt hat. Und hier ist der Mediator ganz stark, also ein Vermittler zwischen den zerkriegten Parteien, aber auch jemand, der zum Teil eigene Lösungsvorschläge einbringt. Zum Beispiel den Schlichtungsvorschlag, den es sehr schwer ist, dann abzulehnen. Mhm. Wer den ablehnt, ist ein Spielverderber. Also hat da der Mediator noch eine zusätzliche Macht oder Rolle, weil er auch oft einen Vorschlag dann einbringt. Mhm. An deinem Beispiel, Markus, ist auch eines noch interessant. Es ist keine ganz klassische Mediation, sondern du nutzt mediative Momente, mediative Maßnahmen, indem du zum Beispiel dieses Pendeln machst, indem du beide Seiten anhörst, indem du sie zusammenbringst. Das ist jetzt keine komplette Mediation, aber du nutzt Methoden, Werkzeuge, Denkweisen der Mediation. Ich glaube, das ist an diesem Beispiel auch noch interessant.
Jetzt haben wir ja über Mediation, mediative Maßnahmen gesprochen. Ich habe von dem Beispiel erzählt. Es gibt ja Überschneidung mit anderen Konzepten. Zum Beispiel sprechen wir oft von Konfliktcoaching oder Supervision ist eine ganz gängige Maßnahme, die wir in unserem Feld ja auch nutzen. Was ist denn da der Unterschied zur Mediation und wann ist eine Mediation angesagt und wann die anderen Methodiken?
Also Konfliktcoaching dient dazu, einen Konflikt zwischen verschiedenen Parteien, der nicht gut lösbar ist, zu verstehen und zu schauen, in welcher Weise könnte man ihn lösen. Es gibt aber nicht so ein klares Verständnis einer gemeinsamen Sache oder eines gemeinsamen Interesses, warum man weiterkommen muss, eines Tarifabschlusses, einer Eheproblematik über Umgang oder über Besitzaufteilung oder zum Beispiel auch Gesellschafter, die miteinander im Streit liegen über die Zukunft eines Unternehmens. Das sind so klassische Themen, wo es um etwas Drittes geht, ein gemeinsames letztliches Interesse, weswegen man sich auch murrend um einen Tisch setzen muss. Im Konflikt hat man einen Konflikt und nicht unbedingt ein gemeinsames Interesse, sondern will höchstens versuchen, ob man den Konflikt auch lösen könnte. Da wäre ein Konfliktcoaching drinnen, was auch wieder mediative Anteile hat, weil man vielleicht auch mit beiden Einzelnen spricht. Und Supervision ist generell die Wartungsarbeit an den vielen kleinen Differenzen oder Potenzialen eines Teams. Also dieses gemeinsame dritte Interesse, das höhere, größere Interesse, etwas, worum man sich eigentlich einigen muss, zum Beispiel die Zukunft einer Firma oder Ähnliches, dann ist eigentlich Mediation angesagt. Es wird natürlich wie alle Konzepte, wenn es modisch ist, auch überdehnt und ausgeweitet und wo es zum Beispiel nicht angesagt ist, was aber häufig angefragt wird, vor allem im sozialen oder Verwaltungsbereich interessanterweise, ist, wenn ein Mitarbeiter unzufrieden mit der Entscheidung eines Vorgesetzten ist und da nicht mitgehen kann, sich vielleicht auch nicht gut behandelt fühlt und sagt, ich will jetzt eine Mediation haben und ein Betriebsrat oder eine Personalabteilung dafür gewinnt, dass jetzt eine Mediation angesetzt wird, was natürlich nicht passt, weil vielleicht gibt es einen Konflikt, über den man reden müsste, aber eine vorgesetzten Entscheidung, mit der man nicht zufrieden ist, ist kein Mediationsanlass. Also da muss man auch aufpassen, ähnlich wie bei Begriffen wie Mobbing oder so, dass Dinge nicht so ausgeweitet werden, dass verloren geht, was eigentlich ihre Indikation ist. Zum Beispiel können eben nicht hierarchische Beziehungen durch Mediation ausgehebelt werden. Da ist dann vielleicht eher ein Konfliktcoaching zum Beispiel sinnvoll.
Also man könnte auch sagen, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, man kann Mediation oder die Methode natürlich auch taktisch missbrauchen, ja, indem man in solchen hierarchischen Situationen, wie du es gerade geschildert hast, versucht, eine Mediation reinzubringen für etwas, das nicht die richtigen Voraussetzungen dafür hat.
Ja. Okay. Also dieses auf Augenhöhe eigentlich sich gegenüber sein, ist oft etwas ganz Wichtiges als Voraussetzung.
Ja, ich finde, wir sind jetzt an einem guten Punkt. Vielleicht für eine letzte Zusammenfassung, was wir heute besprochen haben. Wir wollten ja den Begriff der Mediation erklären, deuten, auch nochmal abgrenzen. Was sind wichtige Bestandteile der Mediation? Du hast es gerade nochmal ausgeführt.
Ich glaube, was jetzt deutlich geworden ist, es muss eine klare Absicht dafür geben, eine Lösung zu finden. Zumindest eine Absicht. Ob man die Lösung dann findet, kann offen sein. Mediationen sind auch offen. Aber beide Parteien müssen nicht nur pro forma reingehen, sondern müssen eine erkennbare, authentische Absicht haben, auszuloten, ob man eine gemeinsame Lösung finden kann. Die Friedenspflicht ist ganz entscheidend. Waffen müssen ruhen während der Mediation, kein Machtkampf. Ich denke, der Wechsel zwischen Einzel- und Gruppensituationen, Sitzungen ist etwas ganz Charakteristisches. Und wir haben auch gesehen, der Mediator, je nachdem, was an Spielregeln verabredet ist, kann durchaus auch jemand sein, der dann aus dem Gespräch der Beteiligten einen Vorschlag destilliert, den er der Gruppe bringt. Und natürlich, der Mediator ist ein absolut Neutraler. Er muss sehr aufpassen und wird auch mit Argusaugen durch die Teilnehmer der Mediation beobachtet, ob er der einen Partei vielleicht zuneigt oder nicht. Also seine Fähigkeit, neutral und abstinent zu bleiben, ist hier etwas ganz Entscheidendes.
Darf ich da nochmal reingrätschen, Matthias? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir ja als Berater sprechen. Und vielleicht sollen wir da noch einen Satz dazu verlieren. Ist es denn, wenn wir das jetzt ganz ernst nehmen, was wir alles erzählt haben, dann schließt sich ja auch aus, dass ein Berater in einem Projekt, das er berät, ja, bestimmte Parteien oder Auftragnehmer ist, zum Beispiel eines Vorstands, als Mediator eingesetzt wird. Auch diese Anfragen bekommen wir ja oft. Und ich finde es schon gut, da nochmal klarzustellen, wo grenzt man dann ab, wo macht eine Mediation dann nochmal Sinn und wo kommt man da vielleicht in ein Dilemma rein?
Das ist sicher wichtig zu eruieren. Mediative Arbeit geht auf jeden Fall. Eine klassische Mediation muss man noch ziemlich von außen kommen und von beiden ein hohes Vertrauen haben. Markus, zum Abschluss nochmal. Machen wir nochmal das Spiel. Wenn Danny DeVito im Rosenkrieg es geschafft hätte, die beiden Zerstrittenen zu einer Mediation zu bekommen, was wäre dann mit dem Film gewesen?
Das geht in einem Satz. Es wäre gut für die Beteiligten gewesen und schlecht fürs Drama.
Danke, Markus.
Ja, gerne.